ARD Sounds.
MDR Kultur. Diskurs.
Willkommen zum Diskurs, sagt Katrin Schumacher. Erst kürzlich hat sie ein Buch über Nachtzugfahrten geschrieben und jetzt ist sie zu Fuß unterwegs. Millie Hyatt geht aus ihrer Wohnung in Berlin los, in den Osten, Richtung Polen. Jeden Tag ein anderes Bett, ein anderer Abendbrottisch, neue Menschen, neue Gespräche. Wie viele Tage muss ich gehen? Zu Gast in unbekannter Nachbarschaft. Das Buch ist gerade in der Friedenauer Presse erschienen und ich freue mich sehr, dass sie jetzt zu Gast ist. Hallo Millie Hyatt.
Hallo, ich freue mich auch.
Wieso war nach dem Nachtzug jetzt das Wandern dran? Also vor allem mit welchen Regeln? Also vielleicht müssen wir erstmal so das Grundsetting vor dem Loslaufen erzählen.
Genau. Also die Idee war, dass ich zu einem Bekannten laufe am ersten Tag, der am Rande Berlin lebt, Schöneiche bei Berlin heißt der Ort. Und ich habe mir den ausgesucht, weil das ungefähr ein Tagesmarsch entfernt von meiner Wohnung in Kreuzberg liegt, 20 Kilometer. Und ich habe ihn gefragt, ob ich da übernachten kann und ob er mich dann am nächsten Tag weiterreichen kann an eine Bekannte, an einen Bekannten, der oder die mich dann wiederum auch weiterreichen soll. Und ich hatte 2 Wochen Zeit und nach dem Prinzip bin ich dann diese 2 Wochen durch die Gegend marschiert und wurde eben immer weitergereicht von Gastgeberin zu Gastgeber.
Also so, quasi so eine Idee des Netzes. Steht dahinter
genau.
Erstmal, ja.
Und genau.
War klar, dass es irgendwann nicht mehr weitergeht? Oder also wie war die zeitliche Planung? Hast du dir gesagt, ich höre auf, wenn es nicht mehr weitergeht?
Nein, ich hatte 2 Wochen. Also das war schon abgegrenzt und ich wäre auch sehr gerne weitergelaufen, ehrlich gesagt. Das hat so Spaß gemacht. Ich hätte noch ein paar Wochen weiterlaufen können, aber ich hatte Verpflichtungen in Berlin und ja, genau, das war die Zeit, die ich mir vorgenommen habe. Und ich wusste im Vorfeld natürlich nicht, ob es diese 2 Wochen überhaupt weitergeht. Also es hätte natürlich auch sein können, dass ich irgendwo hängen bleibe, weil mich niemand weiterreicht. Aber das ist nicht passiert. Ich bin immer weitergereicht worden.
Wann kam eigentlich der Kopf so zur Ruhe, dass das Nachdenken einsetzen konnte? Also ich kann mir vorstellen, das dauert erstmal ein paar Kilometer, bis man auch aus so einer intensiven Wahrnehmung rauskommt in so eine nachdenkliche Wahrnehmung.
Also am ersten Tag war ich tatsächlich sehr viel mit meinen Körperlichkeiten beschäftigt. Also der Rucksack wog schwer, ich habe es in den Hüften gespürt, in den Füßen. Ich habe vorher nicht trainiert. Ich bin ein relativ sportlicher Mensch, aber so lange Wanderungen mit Rucksack mache ich eigentlich eher selten. Und am ersten Tag dachte ich, oh je, werde ich jetzt die nächsten 2 Wochen vor allem damit beschäftigt sein, zu überlegen, wie es mit meinen Knien jetzt weitergeht. Aber tatsächlich ab dem zweiten Tag wog mein Rucksack schon leichter, weil mein Körper sich daran gewöhnt hat und ich habe dann tatsächlich gemerkt, ich kann sogar mehr als 20 Kilometer am Tag wegstecken, das geht. Und das war sehr schön und als ich dann nicht mehr so mit dem Körper beschäftigt war, dann konnten die Gedanken fließen und das ist beim Gehen auch, dieses Tempo vom Gehen finde ich einfach so toll, weil es zum einen erlaubt, dass die Gedanken fließen, ohne dass man was verpasst. Also weil man ist so langsam in der Welt unterwegs, dass man ruhig mal sich ein bisschen so einen Gedanken verlieren kann, aber trotzdem nicht irgendwie von der Landschaft dann überholt werden sozusagen. Und das finde ich so einen schönen Rhythmus beim Gehen, der sich herstellt zwischen Wahrnehmen und Gedanken nachhängen.
War klar, dass es ein Buch wird von vornherein?
Ja. Das war klar. Also die Idee hatte ich vor langer Zeit schon und damals war die Fantasie, ich mache das monatelang Richtung Süden, vielleicht bin ich irgendwann am Mittelmeer. So. und als ich das dann als Nachfolgebuch sozusagen nach dem Nachtzugbuch mir vorgenommen habe, war klar, dass ich nicht monatelang unterwegs sein kann, aber ich habe schon so als Buch vorgeschlagen, dem Verlag. Und da kam eben auch die Idee auf Richtung Osten, weil ich neugierig war, ob ich es über die Landesgrenze nach Polen schaffe.
Ich habe tatsächlich auch mal so eine Idee gehabt. Ich bin mit einer Freundin mal einen Tag lang geradeaus gelaufen. Also wir haben uns in Potsdam getroffen, ab in den Bus an der Endhaltestelle, dann raus und immer geradeaus. Und ich muss sagen, wir hatten so die wunderbarsten und skurrilsten Erlebnisse. Manchmal Toll. Muss man einfach loslaufen, oder?
Ja, ja. Und was ich auch sehr schön finde, ist, solche Rahmen zu setzen. Mhm. Also irgendwie auch relativ beliebig, ne? Geradeaus, Richtung Osten, was auch immer. Man setzt sich einen Rahmen und guckt, was dann innerhalb dieses Rahmens passiert. Und das finde ich sehr spannend.
Ich fand diese Frage, die du dir gestellt hast, sehr spannend. Wie weit muss ich gehen, um quasi aus meiner Bubble zu laufen? Ja? Kannst du die Grenze vielleicht jetzt auch im Nachhinein ausmachen?
Also die Grenze war die Oder tatsächlich. Mhm. Also als ich mir davor dieses Projekt überlegt habe, hatte ich so einen Denkfehler, weil meine Befürchtung war, ich komme nicht aus meiner Bubble raus, gleich ich komme nicht aus Berlin raus. Also ich habe mir vorgestellt, wenn es schief läuft, laufe ich die ganze Zeit zwischen, Charlottenburg und Marzahn hin und her und komme gar nicht aus Berlin raus. Tatsächlich bin ich stetig immer weiter von Berlin weitergereicht worden, aber während ich noch in Brandenburg war, war ich die ganze Zeit nur bei Leuten eingeladen, die ich auch hätte in Kreuzberg kennenlernen können. Also das heißt StädterInnen, die aufs Land gezogen sind, die meisten aus Berlin oder aus Westdeutschland. Und da war ich tatsächlich die ganze Zeit in meiner Bubble. Und das war eine Erkenntnis des Buches oder meiner Wanderung, dass die Bubble eben nicht geografisch ist. Und dass sich diese Communities, die erstrecken sich bis weit in Brandenburg hinein. Und ich bin bei keinen Ostdeutschen untergekommen, keinen Alteingesessenen, was einerseits ein bisschen traurig war, andererseits auch eine Erkenntnis war. Genau, und als ich dann aber über die Oder gereicht wurde, da war ich plötzlich in einer Welt, die mir sehr fremd war. Also bei Menschen, die auch wirklich aus den Dörfern kamen, wo sie gelebt haben und ganz andere soziale Milieus durfte ich da leben. Und das war auch sehr spannend.
Ja, vor allem mit der Entfernung wurden auch die Abendbrottischbegegnungen weniger. Hast du das erwartet?
Nein, überhaupt nicht. Also das Konzept war ja, dass ich immer von Privatperson zu Privatperson weitergereicht werde. Und das war in Brandenburg auch so. Und das war auch über die polnische Grenze so. Bis ich irgendwann zu einem Art Staatsgast wurde, was ich wirklich nicht habe kommen sehen. Aber ich bin in einem Ort gelandet, wo mein Gastgeber den Bürgermeister angerufen hat und ihn gefragt hat, hier kommt eine Reisende aus Deutschland, wo können wir sie weiterreichen? Und dann hat der Bürgermeister das übernommen. Und in der nächsten Stadt war ich dann im Kulturzentrum untergebracht und dort wurde ich wieder über den Bürgermeister weitergereicht. Und an meiner letzten Adresse habe ich in einem Turm in einer mittelalterlichen Mauer gewohnt und wurde auch abgeholt da von einer Frau, die also Historikerin ist und im Stadtrat sitzt. Und genau, also dann wurde das irgendwie zu etwas Offiziellem, was sehr rührend war auch, wie ich da empfangen wurde und mit welcher Würde auch. Also sie mich entgegengenommen haben und auch mir ihre Orte zeigen wollten. Mir wurde das Stadtmuseum nachts geöffnet und mir eine private Führung gegeben. Also das hat eine Wendung angenommen, die ich nicht erwartet habe.
Und spätestens mit dem Grenzübertritt läuft man ja auch zwangsläufig in eine Geschichte rein, die Geschichte auch zweier Länder. Und es gibt Denkmäler für die Gefallenen im Krieg, die stehen quasi in jedem Dorf. Es gab auch seltsame Leuchtfehler für den ganz frühen Flugzeugverkehr, die du erlebt hast. Also ich stelle mir vor, dass du auch ein Gefühl dafür bekommen hast, dass du Zeiten durchschreitest.
Ja, auf jeden Fall. Und das war eigentlich auch in Brandenburg schon so. Also ich hatte den Fontane dabei, der über diese Orte schreibt, durch die ich gelaufen bin und der natürlich weit in die Jahrhunderte zurückgreift und vor allem über Kriege und Vertreibungen, von Kriegen und Vertreibungen erzählt. Und das war mir deswegen auch alles sehr präsent. Und dann bin ich über die Oder gekommen und da ist diese Geschichte von diesem Westpommern ja auch sehr bestimmt von Krieg und Vertreibung und also die Menschen, die dort gelebt haben bis zum Krieg, sind ja alle weg und die jetzt dort leben, sind aus dem Osten vertrieben worden, aus Polen und was jetzt Ukraine ist. Und das ist, das ist sehr präsent, auch in den Erzählungen von den Menschen dort, denen ich begegnet bin.
Viele Leute, die sich aufmachen in den, ja, in Anführungszeichen, Osten und dort auch durch die Dörfer gehen, dann Bücher drüber schreiben, denen geht's um, ja, auch Politik, politische Ansichten, das Aushalten fremder politischer Ansichten und so. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Also es war auf jeden Fall ein großes Thema, vor allem im Brandenburg-Teil. Also ich glaube, es gab kein Abendessen bei meinen GastgeberInnen, wo es nicht um die AfD ging auch und um die, ja, die Spannungen zwischen Einheimischen und Alteingesessenen, die natürlich nicht immer entlang AfD und nicht AfD laufen, aber immer wieder ging es um, ja, die Schwierigkeiten, sich zu verständigen, über kulturelle und politische Hürden hinweg. Also das hat meine GastgeberInnen sehr beschäftigt und mich auch. Ja, also das ist, ich habe beobachtet, wie dort diese Menschen, die da hinzugezogen sind, sich Gedanken machen und sich Mühe machen, aber dass es auch schwierig ist. Und ich habe andererseits auch diese Parallelweltstruktur, die es da teilweise gibt, das ist schwierig. Und ich kann auch die Menschen verstehen, die dort lange gelebt haben und sich nicht unbedingt freuen, wenn plötzlich neue Projekte in ihren Dörfern gegründet werden und alles verändern. Also ich sehe schon, dass das Zusammenleben da nicht immer einfach ist. Und dass viele sich auch große Sorgen machen, wie es weitergeht politisch. Und eine gewisse Ratlosigkeit habe ich immer wieder wahrgenommen. So.
Ich dachte so beim Lesen, vielleicht müssten mehr Menschen einfach mal loslaufen, um Erfahrungen zu machen, wie du sie gemacht hast. Also Solidarität, Mitmenschlichkeit, sich kümmern um die, die da kommen und einfach so den eigenen Tisch aufmachen, oder?
Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also ich fand es sehr spannend, jeden Abend in einem ganz anderen Kontext zu sein und Gespräche zu führen. Und alle haben eine Geschichte. Und als ich dann eben in Polen war, bei Menschen, denen ich sonst nie begegnet wäre, und gesehen habe, wie die gelebt haben. Und einerseits war mir vieles fremd und andererseits habe ich dann auch gesehen, ja, vieles vereint uns dann doch. Und also um ein Beispiel zu nennen, bei meiner ersten polnischen Gastgeberin, wie ihre Wohnung da ausgestattet war, das war mir sehr fremd, also die Art, wie sie das geschmückt hat. Und ich habe unter anderem gesehen, dass sie überall Fotos von sich hängen hat, wo sie jünger war. Also jetzt ist sie so um die 70 und da waren so Fotos von ihr, wo sie um die 50 war. Und ich dachte das zuerst, das ist ganz komisch. Und dann fiel mir ein, ich habe zu Hause auch ein Foto von mir hängen, wo ich 30 bin. Und das ist zwar nicht so gerahmt wie ihre und es ist irgendwie anders präsentiert, aber eigentlich sind wir beide genauso eitel oder nostalgisch oder was auch immer. Und das hat mich dann nochmal mit ihr verbunden. Oder beziehungsweise, das ist ja das Spannende, wenn man sich so aufmacht und zu Gast ist, dass man Differenzen wahrnimmt, aber auch Gemeinsamkeiten, die man vielleicht nicht geahnt hätte. Und darüber kann man in Kontakt kommen. Und das schlägt dann Brücken.
Und man muss wahrscheinlich auch einfach eine gute Zuhörerin sein und eine Fragenstellerin, wenn man unterwegs ist, oder?
Also ja, ich denke schon. Also ich habe wahrgenommen, dass die Menschen sehr gerne erzählt haben. Ich musste gar nicht so viel fragen. Also tatsächlich hatten alle das Bedürfnis, mir von ihnen zu erzählen. Und das war natürlich sehr in meinem Sinne und hat mir großen Spaß gemacht, ihnen zuzuhören. Aber ja, wie gesagt, alle haben eine Geschichte. Und also man muss vielleicht nur einfach die erste Frage stellen und dann erzählen die meisten sehr gerne. Und ja.
Um kurz zu deiner Geschichte zu kommen, du bist in Dallas in Texas geboren, Philosophin, Übersetzerin, Autorin, du bist aufgewachsen mit US-amerikanischen Eltern in Baden-Württemberg, seit langem jetzt in Berlin zu Hause und du sagst von dir selbst, du bist ein Anywhere. Was macht die Anywheres aus gegenüber den Somewheres?
Also das ist eine These von David Goodhart, ein britischer Soziologe. Und er hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, wo er diese zwei Gruppen aufgemacht hat als Indiz für oder als Erklärungsversuch, für Rechtspopulismus vor allem, aber auch einfach eine Analyse der politischen Gräben in Westeuropa oder im globalen Norden. Und er sagt, dass es diese Anywhere sind, die urbane Elite sozusagen, also die Mobilen, die sich über Veränderungen freuen und Diversität als Wert haben. Und die Somewheres sind dann diejenigen, die eher veränderungsresistent sind und nicht so beweglich sind und eher verwurzelt an den Orten, wo sie herkommen. Und das sind jetzt nicht unbedingt Klassenunterschiede. Also Anywheres kann auch finanziell prekär leben und Somewheres kann auch gut situiert sein. Aber es ist diese Perspektive vor allem auf Veränderung, die sie unterscheidet. Und eher hat die Diagnose, dass die Politik in den letzten 20, 30 Jahren eher diese kulturelle Freude oder ja, Wert auf Beweglichkeit und Veränderung, das eher vertritt und dass die Somewheres sich deswegen nicht abgebildet sehen in der Politik und dass die Ressentiments, die daraus entstehen, der Rechtspopulismus sehr gut bedient. Mhm. So. Also das ist seine Analyse und das fiel mir immer wieder ein auf dieser Wanderung auch, vor allem in Brandenburg, als es um die Spaltungen oder die Spannungen ging zwischen den Alteingesessenen und den Zugezogenen und genau, ich bin auf jeden Fall ein Anywhere. Also ich bin aufgewachsen mit Eltern, die aus einem anderen Land kamen und wir sind viel rumgezogen. Als Kind habe ich, bis ich vier war, in vier verschiedenen Ländern gelebt sogar. Und war auch auf einer internationalen Schule, wo die Eltern meiner MitschülerInnen aus der ganzen Welt kamen. So. Und also Verwurzelung ist mir sehr fremd so in meiner Prägung. Und genau, also da komme ich her und habe aber auch deswegen auch eine gewisse Faszination für Menschen, die eher verwurzelt sind oder auch vielleicht eine Sehnsucht danach, irgendwo verortet zu sein. Und das war auch so ein bisschen der Hintergrund dieser Wanderung, weil ich mich nochmal stärker, also ich lebe sehr jetzt schon lange in Berlin, aber mit dem Umland habe ich mich nicht so richtig verbunden gefühlt und das wollte ich vertiefen und das war auch ein Hintergrund dieser Wanderung.
Ich habe so überlegt beim Lesen auch, was bestimmt eigentlich, ob man die eine oder die andere ist, also es Anywhere oder Somewhere und ob sich diese Rollen einfach wechseln lassen, hört sich irgendwie nicht so an. Es scheint irgendwie sowas wie eine Grundkonstellation in einem drin zu sein und insofern war das jetzt wahrscheinlich einfach mal schauen, wie die andere Rolle so ist, wie die agiert, wie die sich darstellt auf dem Land, oder?
Ja, genau, also ich meine, also man muss das auch natürlich so ein bisschen, also das ist so ein schon ein bisschen schemenhaft und kann natürlich sein, dass sich das auch ändern kann. Also ich habe letztens mich mit jemandem unterhalten, der aus Süddeutschland nach Brandenburg gezogen ist auch und der meinte, ich bin jetzt versomewhered worden in Brandenburg. Also ich habe mich hier jetzt richtig niedergelassen und Wurzeln geschlagen und vielleicht ist das auch möglich. Also ich glaube, es ist vielleicht schon schwierig, da die Seiten zu wechseln möglicherweise. Also ich merke bei mir, dass auch wenn ich lange in Berlin gelebt habe, ich trotzdem, ich kann nicht von mir behaupten, ich wäre Berlinerin. Aber es ist, also diese Verbundenheit oder Nichtverbundenheit zu Orten fasziniert mich sehr. Und das hat auch diese Reise geprägt. Also in Polen auch eben, wie die Menschen, die dort gelebt haben, schon sehr verbunden waren mit ihren Orten, andererseits aber auch alle irgendwie, wie gesagt, die Nachkommen sind von Menschen, die von Ostpolen dorthin vertrieben wurden. Also auch diese Verbundenheit geht gar nicht so weit zurück. Und
Ja, du warst, um das Thema nochmal ein bisschen rumzuschwenken, du warst allein als Frau unterwegs mit all diesem auch psychischen Gepäck, auch anerzogenen, den infiltrierten Ängsten, die man so als Frau haben kann, allein unterwegs. Du hattest auch ein sehr mieses Erlebnis, eins zumindest nur, aber immerhin. Hast du was daraus gelernt, vielleicht auch über dich?
Also ich bin schon immer gerne alleine unterwegs und da relativ angstfrei schon immer gewesen. Also ich weiß nicht, ob ich das meinen Eltern zu verdanken habe, aber ich habe ein gewisses Grundvertrauen und mir ist auch nie was wirklich Schlimmes passiert, muss ich sagen. Also wie jede Frau habe ich blöde Erfahrungen gemacht mit Männern in der Öffentlichkeit, aber nie etwas, was so schlimm war, dass ich dadurch Angst hatte, mich frei und alleine zu bewegen. Und das war auch dieses Mal so. Ich hatte wirklich keine Bedenken, als ich losgelaufen bin. Ich habe von Leuten in Berlin, als sie von meiner Wanderung gehört haben, bevor ich losgelaufen bin, gesagt, oh, ist das nicht gefährlich da in Brandenburg mit den Wölfen und der AfD? aber nein, als allein reisende Frau habe ich mir eigentlich keine Gedanken gemacht. Und dann hatte ich wirklich eine blöde Erfahrung, wo ein Mann unangenehm wurde. Und das hat mich dann auch sehr beschäftigt und hat aber nicht dazu geführt, dass ich dann am nächsten Tag nicht mehr loslaufen wollte. Also ich habe relativ schnell mich wieder gefasst und ich denke, dass es einfach auch die Realität ist, dass ich kenne keine Frau, die nicht solche Erfahrungen hat. Und ich plädiere sehr stark nach wie vor und vielleicht jetzt umso mehr dafür, dass die Schlussfolgerung eben nicht ist, uns zurückzuziehen und aus Angst nicht alleine unterwegs zu sein. Also ich bin dafür, dass wir alle ganz viel alleine unterwegs sind, um uns diesen Raum auch zurückzuerobern und das als selbstverständlich zu behandeln, dass wir ja alleine in der Welt unterwegs sein können. Und ich denke, das ist der einzige Weg, um wirkliche Freiheit und Sicherheit zu erlangen, wenn wir das alle machen. Statt im vorauseilenden Gehorsam irgendwie uns zurückzuziehen.
Und zu Hause zu bleiben, genau.
Genau.
Ja. Du hattest so ein paar Theoretiker, Theoretikerinnen im Gepäck, Rebecca Solnit zum Beispiel, die auch ihre Ansichten dazu hat, die nicht weit entfernt sind. Hast du eigentlich dich vorher eingelesen und oder nachher nachgelesen? Also hattest du so eine innere Bibliothek dabei?
Also eigentlich eher nachher nachgelesen. Also manche Bücher, auf die ich zurückgreife, hatte ich schon gelesen. Patrick Lee Fermor zum Beispiel, der als junger Mann von Holland nach Istanbul gelaufen ist in den 30er Jahren. Das hatte ich schon im mentalen Gepäck sozusagen. Und den Fontane hatte ich dabei. Und dann war es aber eher im Nachgang, als ich mir verschiedene so G-Bücher dann geholt habe und die parallel zum Schreiben gelesen habe.
Die Freundinnen hatten übrigens doch recht, es gab einen Wolf, ne? Eine Wolfssichtung.
Nein, nein.
Wirklich?
Ich habe keinen Wolf gesehen, nein. Ich habe mich einmal sehr, sehr, sehr schlimm verlaufen im polnischen Wald. Und da hatte ich die Wölfe im Kopf, aber ich habe keinen Wolf gesehen, tatsächlich.
Dann habe ich den da reingelesen. Ich weiß nicht wieso, aber ich sah irgendwie so ein Bild vor mir in der Gartenlaube, wo dann plötzlich ein Wolf aus dem Wald kommt und wieder wegläuft.
Das hat mir ein Gastgeber erzählt. Ja. Das hat er mir erzählt, genau. Dass er vom Frühstückstisch immer wieder da aufschaut und da steht ein Wolf. Also genau, also um eine Ecke herum wurde ein Wolf gesichtet.
Ja, muss ich nochmal nachdenken, was ich so mit den Wölfen im Geiste habe. Nach dem Zug, Millie Hyatt, jetzt das Gehen, wird das sowas wie eine Tetralogie, vielleicht noch eine Fahrradtour hinten dran?
wahrscheinlich nicht. Ich hatte tatsächlich eine andere Idee für ein Reisebuch, aber ich glaube, das wird nicht das nächste Buch. Jetzt werde ich mich auf andere Themen erstmal konzentrieren, aber das Thema fasziniert mich nach wie vor und also dieses Zugreisen stelle ich ja im Vergleich auch zum Fliegen als die langsame Fortbewegungsart vor. Und wenn man schon anfängt zu verlangsamen, kann man ruhig noch langsamer werden und noch mehr wahrnehmen. Und deswegen hat das für mich gepasst, dann über das Gehen zu schreiben. Aber so langsamer als das Gehen ist schwierig.
Schwimmen vielleicht.
Schwimmen. Wie bitte?
Vielleicht schwimmen. Doch noch schwimmen.
Ja, 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 ja. Oder ein Ruderboot irgendwie um das Mittelmeer rum oder so. Aber genau, also sich so verschiedene Fortbewegungsarten überlegen, mit der man die Welt wahrnimmt, das wird mich bestimmt noch eine Zeit lang begleiten.
Wir sind gespannt. Fortbewegen durch die Welt. Millie Hyatt, wie viele Tage muss ich gehen? Zu Gast in unbekannter Nachbarschaft. Dieses Buch ist in der Friedenauer Presse erschienen. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Und danke für Ihr Interesse an diesem MDR Kulturdiskurs, sagt Katrin Schumacher.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.